Vielen Dank, dass Sie am letzten Tag Ihrer Arbeit hier im Bucerius Kunstforum noch Zeit für mich, für unsere Sendung gefunden haben, Frau Westheiler. Sie haben gerade Ihre letzte Ausstellung hier entsprechend kuratiert. Sie heißt Picasso Fenster zur Welt. Das ist natürlich ein Riesentitel eigentlich, weil es in einer gewissen Weise metaphorisch die ganze Kunstgeschichte oder die ganze Geschichte der Malerei irgendwie auch mitdenkt. Und ich nehme an, dass das als letzte Ausstellung hier in Hamburg wahrscheinlich auch so im Hintergrund mitgesprungen hat. Vielleicht werfe ich Ihnen zunächst diesen Ball mal zu.
Ja, Fenster zur Welt ist eigentlich die Entdeckung in Picassos Werk, dass er schon als 18-Jähriger sich mit Bildtheorie befasst hat. Und er ist uns jetzt eigentlich noch nie so aufgefallen als jemand, der sich sonderlich mit Theorie befasst hätte. Und das war erstaunlich. Es war so, 2011 rief mich eine Freundin aus Berlin an, das ist also eine befreundete Malerin, Esther Horn, und sagte, du, ich bin in Barcelona gewesen und habe das Picasso-Museum besucht und ich habe ein Bild gesehen, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist ein Fensterbild aus der frühen Zeit, hat er als 18-Jähriger gemalt, der Blick aus dem Fenster auf eine schneebedeckte Landschaft. Aber als Malerin ist mir eines sofort ins Auge gestochen, dass nämlich neben dem Fensterkreuz auch solche dreieckigen Formen da sind, die mich als Malerin erinnern an ein Gemälde von hinten, nämlich an den Keilrahmen und diese dreieckigen Befestigungen eines Keilrahmens. Das heißt, kann es denn sein, dass das Bild zwei Bedeutungen hat, dass man einerseits das Fenster sieht und dann aber die Bedeutung auch umschlägt und man dann auf eine Leinwand von hinten schaut? Kann es sein, dass er mit diesem alten Bildbegriff spielt, nach Alberti, dem Renaissance-Theoretiker, war es ja immer so gewesen, das Bild ist ein Fenster zur Welt. Kann es sein, dass Picasso mit diesem alten Bildbegriff spielt? Dieser alte Bildbegriff, den Picasso mit Sicherheit kennengelernt hatte an seiner Zeit an der Akademie in Madrid, und als er das Bild gemalt hat, hatte er auch gerade das Studium abgebrochen, war nach Barcelona gegangen, hatte sein erstes Atelier bezogen und das kannte er, und das ist eine Bildvorstellung, die mit der Zentralperspektive, das heißt mit der Eroberung, visuellen Eroberung des Raumes zu tun hatte. Also wie kann ich ein Bild in die Tiefe hineinentwickeln? Und indem er jetzt die quasi die Malerei oder die Leinwand von hinten zeigt, spielt er damit, dass eben Farbe und die Möglichkeiten der Malerei, also die Fläche des Bildes, die Leinwand selbst, an diese Stelle dieses tradierten Bildbegriffs gestellt wird. Und das ist natürlich ungeheuer spannend, also es ist eine richtige Setzung, eine richtige Art, so ein kleines Manifest im frühen Werk, was auch das Frühwerk nochmal ganz anders aussehen lässt, denn es war ja gerade die Phase, wo er sich von dem Vater lossagt, auch von der akademischen Tradition. Der Vater war ja Zeichenlehrer gewesen in Barcelona, und das war eine sehr fordernde Persönlichkeit. Er hat ihn sehr, das Zeichentalent sehr früh auch entdeckt und hat den jungen Picasso sehr stark angespornt, also auch in traditioneller Weise zu malen. Mit großen Figurenbildern hat Picasso auch schon erste Preise erzielt. Aber als er dann in Barcelona so beginnt und auch mit dem Modernismo Berührung bekommt, er war dann viel in dem Café El Quatre Gats und hat also mit spanischen Literaten und Malern des Jugendstils Kontakt gehabt. Und da fängt er so an, sich von dem Vater zu lösen. Er nennt sich dann auch nicht mehr Ruiz, sondern Picasso, das war der Mädchenname, also seiner Mutter. Und also man merkt, dass er mit diesem Atelier, was dann ja für sein ganzes Werk die große Rolle gespielt hat, also sich vertraut macht und sich eben über die, ja, seinen Radius, was er beobachtet, was ihn umgibt, sich beschäftigt. Dieses Bild, das war dann unsere nächste Beobachtung, steht in einer Gruppe von ersten Fensterbildern, und das hat uns dann und dazu geführt, zu schauen, wann taucht das Fenster auf bei Picasso im Werk. Wir haben 8 Gruppen, 8 Phasen in seinem Leben ausmachen können, die wir hier jetzt im Bucerius Kunstforum zeigen. 8 Kapitel einer Ausstellung, die eben von 1900 bis in die 60er Jahre, also ins späte Werk gehen, wo er immer in Phasen sich beschäftigt mit dem Motiv des Fensters und seiner Symbolisierung der Malerei. In Phasen einer Neuorientierung, wenn ein neuer Stil ihn interessierte, in Phasen, in denen er ein neues Atelier bezogen hat, also wo sich sein Leben veränderte. Und anders als Matisse, für den man natürlich, das ist ja so Matisse, da denkt man sofort an dieses Motiv, ja. Das ist eines auch bei ihm ein Leitmotiv. Die beiden haben sich ja gut gekannt, sie sind schon 1918 auch zusammen ausgestellt worden. Gertrud Stein hat einmal gesagt, sie sind wie Nord- und Südpol in der französischen Kunst, also auch dieser Antagonismus, dass sie ja auch im Grunde kämpfende Pole sind, das hat man so ein bisschen rausgekitzelt. Gerade so in der späten Zeit waren sie weniger Konkurrenten, sondern sie haben sich sehr, sehr oft besucht und ausgetauscht. Picasso hat einmal gesagt, wenn einer von den beiden stürbe, dann gäbe es Themen, über die man sich nicht mehr mit anderen unterhalten könne. Also das hatte eine Tiefe. Und insofern gibt es das auch, dass Picasso nach dem Tod von Matisse sich auf das Fenster als eine Hommage an Matisse bezieht. Aber im Wesentlichen hat das bei Picasso einen ganz anderen eigenen Rhythmus. Und er beginnt dann nach dem Kubismus. Der Kubismus war ja völlig verschlossen. Also da gibt es nicht diese Öffnung hin zu einer Welt oder der Blick nach draußen, das gibt es nicht. Das ist wirklich eine Kunst, die sich sozusagen aus Kuben und mit dem Volumen beschäftigend eben in den Betrachterraum hinein, wie ein Relief eigentlich entwickelt. Und 1919, als also er das Bedürfnis hatte, den Kubismus auch ein Stück weit zu überwinden, da hat er quasi wieder das Fenster aufgestoßen und da wird der Raum geöffnet, da kommt auch das Mittelmeer, also der Horizont und das Meer, der Strand, das kommt alles in den Blick. Das war auch eine Rückbesinnung auf die mediterranen Wurzeln. Und das ist dann ja auch die Zeit hin dann zum Surrealismus, wo eben der Mythos auch eine Rolle spielt, also diese ganze antikische mediterrane Welt.
Beziehung zu Cocteau gibt es da?
Richtig. Es gibt eine Postkarte, die Picasso 1919 an Cocteau geschrieben hat. Da war er in San Rafael und zeichnet ein geöffnetes Fenster mit dem Blick auf den Horizont, eben auf den Meereshorizont, und schickt das an Cocteau. Das ist also diese nach den um 1900 entstandenen Fensterbildern, die zweite Gruppe der Fensterbilder, wird eigentlich eingeläutet durch dieses Schreiben an Cocteau. Diese zweite Gruppe, die ist auch insofern interessant, als zum ersten Mal Skulpturen eine Rolle spielen, die Picasso sozusagen auf einen Tisch legt vor diesem Fensterausblick. Und das sind interessanterweise Skulpturen aus dem eigenen Werk. Und wir haben dann immer wieder die Beobachtung gemacht, dass er, wenn er mit dem Fenster das Bild meint und die Malerei damit symbolisiert, er dann auch diesen alten Widerstreit zwischen Skulptur und Malerei thematisiert, indem er eigene Skulpturen oder aber auch Büsten, die so antikisch wirken, mit dem Fenstermotiv in Verbindung bringt. Und das ist eben 1919 zum ersten Mal und dann in den späten 20er Jahren und 30er Jahren. Picasso hatte ja 1933 in Bois-Jolouppe ein Skulpturenatelier erworben und konnte erstmals große Arbeiten machen in Gips oder auch mit Licht hat er Projektionen gearbeitet. Das sind alles Dinge, die irgendwo wieder in die Malerei hineinfließen und wo man mit den monumentalen Köpfen zum Beispiel, die er von der geliebten Marie-Therese Walter anfertigt im Bereich der Skulptur, das taucht dann eigentlich auch in der Malerei wieder auf. Und vor allen Dingen in diesem Streit zwischen Malerei und Skulptur, diesem alten Paragone, diesem alten Wettstreit zwischen den Künsten. Und es scheint so ein bisschen so, dass Picasso da irgendwo versucht hat, diese beiden Gattungen irgendwo so zu verbinden, was natürlich eigentlich gar nicht geht. Das eine ist dreidimensional, das andere ist zweidimensional. Aber es gibt zum Beispiel eine Art Bauanleitung für ein, ich sage jetzt mal, Pop-up-Fenster. Also wie man ein Fenster, eigentlich eines dieser San Rafael-Bilder aus der zweiten Phase nachbauen kann. Also Versuch, ein im Grunde skulpturales Objekt aus einem Gemälde zu schaffen. Und daran sieht man das schön, wie er, ja, das geht ja bis ins späte Werk, auch in New York, die großen Betonskulpturen, das sind ja im Grunde gefaltete Flächen. Und er hat das auch aus Blech gemacht oder er hat auch Skulpturen bemalt. Also dieses Wechselverhältnis von Malerei und Skulptur, was auch ein stark theoretisches ist, weil es einfach an Unmöglichkeiten rührt, das ist in diesem Fensterthema, was immer auch ein Nachdenken über die künstlerischen Möglichkeiten beinhaltet, manchmal sogar wie so ein verstecktes Selbstbildnis auftaucht, weil es eben mit dem Atelier, der Produktionsstätte, der seiner Kunst und dem Kunstschaffen so eng verbunden ist, dass er das eben ja, nutzt, einfach um sich also auch Rechenschaft abzulegen.
Würden Sie sagen, dass angesichts der Tatsache, dass sich dieses Fenstermotiv als grundreflexive Geste durch sein ganzes Werk zieht, es nicht wirklich eine formulierbare Theorie gibt, weil die Theorie ist ja diese Selbstdarstellung, das Selbstzeugnis sozusagen, aber dass im Grunde da sich auch etwas durch sein sehr, sehr stark sich immer wieder transformierendes Werk zieht, wo Sie sagen würden, so das annähernd angesichts dessen, was Worte beschränken sagen können. Aber das ist das, was Picasso mit der Moderne, diesem alten Fenstermotiv, Sie haben vorhin Alberti zitiert, entgegensetzt. Also dieser Vereinnahmung der Welt durch die Zentralperspektive, die noch was Eroberndes hat und was Stolzes hat. Wir Menschen, wir kriegen die Welt im Griff. Das ist ganz offensichtlich Anfang des 20. Jahrhunderts einfach vorbei und darauf reagieren ja diese Künstler. Gibt es da etwas Durchgehendes, wo Sie sagen würden, ja, das könnte man so hinstellen?
Also dieses Motiv des Fensters, was bei Picasso eben in diesen Serien auftaucht, die er dann auch ganz häufig ausstellt, also es ist ihm auch wichtig, er stellt diese Serien aus, ist eine Kunst über Kunst, wenn man so will. Es gibt ja in der Literatur oder in der Lyrik gibt es ja autopoetologische Texte. Und vielleicht kann man bei Picasso sagen, das ist eine Art Autopiktologie, also eine Malerei über Malerei. Und das ist, glaube ich, sehr stark auch im Wesen von Picasso angelegt, der sehr stark reagiert, also visuell, also auf viele einzelne Dinge. Das kann man auch in der Ausstellung sehen. Wir haben ja auch etliche Fotografien ergänzt, wo man sieht, so sah es in den Ateliers aus, so waren die Ausblicke aus den Fenstern, was hat er da gesehen und wie hat er das in der Malerei verändert, vereinfacht oder umgesetzt. Aber man sieht durchgehend die Verbindung eigentlich zu dem Gesehenen. Also es ist eine Beobachtung da, es ist eine Realitätsverankerung da, gleichzeitig aber auch ein hohes Maß an Abstraktion. Und ich glaube, das ist diese Weltaneignung, die mit dem Fenstermotiv auch gemeint ist. Ich gucke nicht mehr raus und mache mir irgendwie einen Überblick. Ich habe nicht mehr diesen Panoramablick oder irgendwie eine Erschließung in den Raum, irgendeine Raumvermessung oder irgend so ein hegemoniales Ansinnen, sondern ich muss als Maler wirklich die Dinge in eine neue Form gießen. Ich muss sie mir aneignen, künstlerisch aneignen, übersetzen in Malerei. Und davon handelt eigentlich auch diese Kunst über Kunst von diesem Prozess.
Kann es sein, dass vielleicht nicht alle dieser Fensterbilder, aber viele auch so ein Blick nach innen sind, also in sein eigenes inneres Künstler-Selbst?
Ja, absolut. Also ich sprach schon vom versteckten Selbstbildnis. Dadurch, dass in vielen Bildern ja der Blick nach außen auch verstellt ist, das beginnt schon früh, indem er ein Fenster verhüllt zeigt durch eine weiße Leinwand und das Licht dann nur reinscheint. Und das erinnert in der ganzen Stimmung ganz stark an ein Selbstbildnis von Goya, das im Übrigen auch in Madrid in der Akademie hängt und heute noch der Akademie gehört, wo Picasso studiert hat. Man hat den Eindruck, dass dieses gelbliche Licht, was durch dieses Tuch durchkommt, und das ist Picassos eigentlicher Bildgegenstand, bei Goya ist das so ein bisschen mehr im Hintergrund. Und da ist er sich stolz, der Hofmaler zeigt sich sozusagen vor dieser durchleuchteten Fläche. Und Picasso lässt es weg. Und trotzdem, wenn man das verbinden kann, also in Beziehung setzen kann, dann ist es ja quasi ja, ein verloren gegangenes Selbstbildnis. Und dann ist es eine Projektionsfläche. Und so gibt es das auch im späten Werk. Wir haben ein Werk aus dem Israel-Museum, das heißt Der Schatten. Und da ist das Fenster, das zeichnet sich also indirekt als ein Lichtschein ab und das wirft eine Silhouette und das ist die Silhouette des Malers eben in das Bild hinein. Und das ist eben auch so ein indirektes Selbstbildnis. Also das ist ein Motiv, was sich auch mit dem Fenster immer verbindet.
Das zeigt eigentlich einen sehr feinen Schattenaspekt von Picasso, weil Picasso ist ja schon eigentlich der Inbegriff des von sich selbst überzeugten, stolzen Künstlers der Moderne. Ich glaube, es gibt kaum einen anderen, der so stark und zweifellos durch sein Leben gegangen ist und durch alle seine vielen Phasen, wo jede mal gestimmt hat. Und
ja, er hat das ja auch sehr gut zusammengefasst in dem Satz, ich suche nicht, ich finde. Das ist schon sehr selbstbewusst und beim Fenster kriegt man eine andere Ebene. Also man hat schon eine andere Perspektive. Man sieht, dass das eben reflektiert wird. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass er in den Fensterbildern nach einer neuen Malerei sucht, aber immerhin er befragt sie und er macht eine Setzung und ordnet es auch ein in eine, sagen wir mal, in eine gewisse Koordinaten einer Selbstreflexion auf jeden Fall. Interessant ist in den Gedichten, die er ja in den 30er Jahren angefangen hat, dass da auch ganz viele Metaphern des Fensters und Vokabeln wie Fensterbrett, Fensterladen, Gardinen und solche Dinge, dass die werden da quasi zu Akteuren. Und es gibt auch dieses Drama, was den Titel trägt, wie man die Wünsche beim Schwanz packt. Da gibt es auch die Rolle der Gardinen zum Beispiel. Also dieses Motiv des sozusagen Vermittelns von innen und außen, von Welt und Künstler, von Innenraum, also auch psychischem Innenraum. Das ist auch ein Motiv in den Schriften von Picasso.
Das ist selten, dass man von seiner lyrischen Arbeit hört. Das ist gut, dass Sie das auch nochmal erwähnen. Ja. Das ist ja präsent in der Ausstellung.
Es ist präsent in der Ausstellung und wir haben auch mit Androula Michael zusammengearbeitet. Sie ist die Kennerin eben der ganzen Schriften von Picasso und sie hat für uns und den Katalog eine Auswahl aus den Gedichten gemacht und wir haben das als Anthologie des Fenstermotivs in den Gedichten publiziert. Wir haben am Bucerius Kunstforum bei den Ausstellungen zur klassischen Moderne eigentlich immer versucht, noch einmal einen neuen Blick auf Künstler der klassischen Moderne zu werfen, die ja einem so gut bekannt erscheinen. Und wir haben bei Frida Kahlo zum Beispiel ihre Verbindung zur europäischen Malerei untersucht. Man dachte eigentlich immer, ja, das kommt alles und hat sie ja auch so kultiviert, kommt alles aus irgendwie mexikanischen Wurzeln. Dass sie aber auch sehr klug und genau beim europäischen Surrealismus und Pittura Metaphysica und Neue Sachlichkeit hingeschaut hat, das haben wir ja zeigen können. Oder auch bei den Meeresbildern von Beckmann, da konnten wir eine ganz elegante, eine beruhigte, eine sanfte Seite eines ja ansonsten auch so vitalen und macho-artigen Malers zeigen. bei Mondrian, dessen Abstraktion mit den Rasterbildern ja irgendwo so geschlossen erscheint und so auch hermetisch, konnten wir, indem wir einfach den Gang vom Frühwerk hin, Schritt für Schritt für Schritt, in seiner theosophischen Auffassung war es so, dass man immer nur ein bisschen hinzufügen darf, um dann weiterzugehen und weiterzugehen, bis hin zu diesen reduzierten Schwarz-Weiß-Rot-Blau-Werken, also mit den Primärfarben operierend. Das war die Ausstellung Mondrian Farbe, und auch da war es so, dass durch diese Beschäftigung nochmal mit dem Werk also eine andere Vorstellung von Mondrian. Das war für viele Besucher hier toll zu sehen, ja, das, ich verstehe es jetzt, wo es herkommt. Also das ist nicht einfach da, sondern das ist wirklich diese Linie, die da interessant ist.
Sie haben mir sozusagen schon vorgearbeitet, weil ich wollte auf alle Fälle die Frage nicht ungestellt lassen, angesichts der Tatsache, dass Sie das Bucerius Kunstforum verlassen für ein neues Projekt, was so der durchgehende Faden ist, beziehungsweise so Ihre Begeisterung ausgemacht hat, aus dem sich dann dieser Faden ergeben hat. Und das klingt jetzt ein bisschen danach, als wäre es immer wieder so ein Fenster aufstoßen, damit neue Blicke auf Künstler oder vielleicht auch Themen, künstlerische Themen freigegeben werden.
Ja. Also es hat verschiedene Aspekte. Dazu gehört auf jeden Fall der Raum hier. Das war ja ein Zentralraum, und 2008 kam ja noch der kleinere zweite Raum dazu, auch ein Zentralraum. Und das hat mein kuratorisches Denken sehr stark beeinflusst, weil man vom Zentralraum, dann ist man eigentlich gehalten, etwas ins Zentrum zu stellen oder, wenn man das nicht tut, ganz bewusst die Mitte sozusagen auszusparen. Und das, wie man die Geschichte einer Ausstellung dann erzählt, wie der Besucher gelenkt wird, wie die Blickachsen sind, das hängt sehr stark damit zusammen. Und dieses Motto oder das Format des konzentrierten Blickes hat auch mit dem Raum zu tun. In der klassischen Moderne war das so, wie schon beschrieben, wirklich diese neuen Perspektiven zu finden. Wir haben aber auch viele Themenausstellungen gemacht, die auch zum Teil epochenübergreifend waren. Wir haben altmeisterliche Ausstellungen gemacht, auch mit spezifischen Fragestellungen. Es ging ja auch darum, immer diesen lebendigen Wechsel zwischen den Ausstellungen zu haben, von den Epochen her, auch von den Materialien her, einen großen Reichtum zu haben und wirklich auch eine wichtige Ergänzung hier im kulturellen Leben von Hamburg zu schaffen, mit Hilfe von Leihgaben, eben, die wir in ja auch zunehmend internationalen Kooperationen dann erreicht haben, um eben hier am Hamburger Rathausmarkt einfach nochmal etwas ganz Besonderes hinzuzufügen.
Die Wahl Picassos zum Schluss, hat das was mit einer persönlichen Vorliebe zu tun?
Also Picasso ist einer der ganz großen Maler des 20. Jahrhunderts, und das Malerische, die Frage, wie man in diesem Spannungsfeld von Abstraktion und aber auch Beobachtung und auch Reaktion auf die Welt arbeiten kann. Das hat mich immer besonders interessiert. Hier im Kunstforum hatte ich ja auch die Möglichkeit, in dieser Folge von Ausstellungen, also ob das nun Frida Kahlo, Beckmann, ob das Mondrian, Matta, Miró oder Chagall oder jetzt Picasso war, Matisse sollte ich vielleicht auch erwähnen, auch ein großer, ein ganz großer, wo wir ja die Porträts gezeigt haben. Also der rote Faden war eigentlich, das sind alles Maler, die also die Errungenschaften der Moderne zu einer persönlichen, künstlerischen Freiheit zu kommen und gleichzeitig aber auch jetzt keine Kunst der Beliebigkeit zu machen, sondern sich sehr auch mit dem, was ist, mit den Menschen, mit der Realität also abgearbeitet haben und trotzdem diese künstlerische Freiheit für sich in Anspruch genommen haben. Das sind eigentlich, ja, das ist sicherlich der rote Faden, also diese Art von Errungenschaften der Moderne einfach nochmal in den Originalen vor Augen zu stellen, als Maßstab auch.
Vielleicht noch eine letzte Frage, um nochmal ganz an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen zum Thema dieser Ausstellung, Picasso, Fenster zur Welt. Also man sieht ja schon, wenn man unten reinkommt, dass die Scharen hier da sind, die Ausstellung großen Erfolg hat. Picasso geht immer, es gibt ja eine Ausstellung, die gerade in Paris läuft, fast zu Ende läuft, Picasso-Mania. Was bewegt so viele Menschen, wenn überhaupt zur Kunst, dann zu Picasso? Welches Fenster stößt er auf, was die Menschen so anzieht oder was sie vielleicht auch brauchen?
Also ich glaube, das ist ein besonderer Begriff von Schönheit, der immer noch verstörend sein kann, weil er keine Berührungsängste auch hatte vor Tiefen auch der Psyche, die er dann auf die Leinwand band. Das sind unheimlich sehr große Emotionen, mit denen er umzugehen weiß und die er in eine klare Form bringt, die einen nach wie vor berührt. Das ist, glaube ich, das Wesen seiner Kunst, dass sie so ja, irgendwo immer noch unter die Haut geht.
Vielen Dank für das Gespräch und viel Glück, viel Freude in Potsdam.
Dankeschön.